Ich halte diesen kleinen Kopf. Ich halte diesen kleinen Kopf. Ich habe mein Baby auf dem Arm, mit diesem ganz zarten kleinen Kopf. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl, diese Erinnerung auch so hast. Ein frisch geborenes Baby oder ein Säugling und dieser Kopf beim Stillen oder beim Flasche geben. Die intimen Momente. Ich habe es geliebt, meinen Babys auf den Kopf zu küssen. Dieses Baby, dieser Kopf, das war nicht das erste Baby, was ich in der Hand hielt. Und immer wieder kam es vor, dass genau auf diesen Kopf der Dino-Schleichtier drauf gebommert worden ist. Auf mein Baby hat jemand diesen Dino-Kopf gehauen. All meine Mutterschutzinstinkte oder Mutterinstinkt gibt's nicht, aber all das, dieses Baby wurde gehauen, dieser Kopf, dieser zarte Kopf, den ich vor nicht allzu langer Zeit geboren habe, den ich so gern geküsst habe, wurde gehauen. Immer und immer wieder. Nicht von irgendjemandem, sondern von meinem Kind, von meinem größeren Kind. Wenn du mehrere Kinder hast, kennst du das vielleicht. Dieses krasse Gefühl, wenn dein Baby gehauen wird oder gezwickt wird oder geschubst wird von deinem anderen Kind. Was dir plötzlich so groß vorkommt, so grob vorkommt, so unverständnisvoll. Und wenn Neurodivergenz bei euch eine Rolle spielt, wird das wahrscheinlich noch viel doller sein. Diese Gefühle werden extrem sein. Es wird immer wieder Eskalationen geben und du fragst dich, was mache ich falsch? Wann versteht mein Kind endlich? Ich hatte lange diese Schnapsidee. Wenn ich als Mama alles richtig mache, dann streiten sie sich nicht mehr. Wenn ich als Mama alles richtig mache, dann wird mein großes Kind diesen Dinosaurier nicht mehr auf den Kopf hauen. Oder später das kleine Geschwisterkind nicht mehr schubsen. Oder. Und wenn das dann passiert ist, wieder kam der Dinosaurier. Wieder gab es ein Geschubse. Hat sich bei mir gleich die Schlaufe unterbewusst gemacht. Ich habe es wieder nicht gut genug gemacht. Weil wenn ich es gut machen würde, dann würden sie sich nicht streiten. Und es war eine grasscheiß-schwere Spirale. Geschwisterkonflikte waren so lange die Achillessehne von mir. Das können viele Eltern sagen, wahrscheinlich, gerade wenn das eine Geschwisterkind kommt und das Größere sich in die neue Rolle einfinden muss. Und gleichzeitig wissen wir, wenn Neurodivergenz in eurer Familie eine Rolle spielt, hat vieles nochmal zusätzlichen Pfeffer, zusätzliche Energie. Und in dieser Podcast-Folge wollen wir genau da reingucken. Wie können wir Geschwisterbeziehungen stärken und Geschwisterkonflikte begleiten, wenn bei mindestens einem Kind eine Neurodivergenz eine Rolle spielt.
Willkommen bei meinem Podcast Chaos, Herz und Wachstum, dem Familienpodcast rund um die Schulzeit. Mein Name ist Kiren, ich bin Ergotherapeutin, Familienberaterin, ADHS-Trainerin, Embodiment-Coachin und vor allem Mensch und Mama von 3 Kindern. Mit meinem Podcast und meinen Beratungen bin ich dein Anker für stürmische Zeiten und Leuchtturm, um dein Kind und auch dich bindungsstark durch die Wackelzahnpubertät und die Schulzeit zu begleiten. Gerade auch wenn Neurodivergenz bei euch in der Familie eine Rolle spielt. Schön, dass du da bist.
Geschwisterkonflikte kommen und gehen häufiger. Und wenn du mal genau beobachtest, gehen Geschwisterkonflikte häufiger oder gerade wenn dein neurodivergentes Kind vielleicht so ein bisschen, ja, der ist, der manchmal das Game anschubst, wenn es ihm nicht so gut geht. Wenn Übergänge da sind. Und viele Kinder sind gerade in den Übergängen. Wenn die Einschulung im Herbst ist. Das kann sein, dass das gerade nochmal die Hochburg eines Geschwisterrangelei ist. Und du denkst vielleicht, oh, jetzt ist es doch schon so alt und warum schon wieder? Übergänge. Übergänge sind herausfordernde Phasen, gerade für neurodivergente Menschen. Und genau an dieser Stelle bin ich für dich da. Der erste Vertiefungsworkshop und die ersten Themenabend dieses Jahr sind rum und es macht so viel Spaß. Und im August gibt es nochmal neue. Es wird einen Themenabend geben, trennungssensible Kinder am Übergang begleiten und wieder den Vertiefungsworkshop Schulstart, Bindungsstart. Die Links und die Anmeldedaten findest du hier in den Shownotes. Und Ich freue mich, dich sehr zu sehen. Und ja, jetzt geht gerade alles sehr viel rund ums Thema Schule, aber ich kann dir versprechen, Gefühlsregulation im ganzen Familienleben, auch gerade um Geschwisterthemen, da gibt es was Tolles im Herbst. Und vielleicht gibt es noch richtig geilen Scheiß dazu. Aber da kann ich noch nicht so viel dazu erzählen. Aber die Leute, die aktuell im Vertiefungsworkshop schon waren, die kennen den geilen Scheiß schon. Jetzt starten wir aber rein. Geschwisterkonflikte. Gerade mit auch neurodivergenten Kindern. Vielleicht kennst du das, dass dein Ziel ist, dass deine Kinder sich nicht streiten. Und vielleicht geht es dir genauso, wie es mir ging, diese Geschichte, wenn ich alles richtig mache, dann streiten sie sich nicht mehr. Und das hat einen riesen, riesen Druck bei mir gemacht. Und Druck kennen wir ja gut, wir neurodivergente Familien, und wir reagieren sehr sensibel auf Druck. Das war nicht so eine gute Geschichte. Für mich war ein wahnsinnig wichtiger Punkt, als ich die Studie gelesen habe, dass Geschwisterkinder sich, das ist eine Weile her, ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht auswendig, ich habe auch nicht nachgeschaut, dass Geschwisterkinder sich alle, ich glaube, 8 oder 9 Minuten streiten. Und wenn die Geschwister noch gleichgeschlechtlich sind und in einem Abstand von 2 bis 3 Jahren sind, dann ist der Peak noch viel höher. Und dann habe ich einmal so ein bisschen nachgerechnet und geschaut und gemeint, da sind wir ja unterm Durchschnitt. Das ist ja gut. Und ehrlich gesagt hat mir das schon wahnsinnig viel Druck aus dem System genommen. Und daher für dich hier ganz am Anfang, dass Geschwisterkinder sich streiten, das gehört dazu. Ich habe ja auch schon ein paar Folgen überhaupt über Geschwisterkonflikte. Meine liebste davon ist Geschwisterstreits genießen mit Ruth vom Kompass. Hört euch unbedingt diese Folge an. Die passt auch prima für neurodivergente Familien. Hier möchte ich eben heute nochmal sehr spezifisch auch neurodivergentes Specials reinmachen. Und ein wichtiges, was ich dir hier nochmal ganz klar sagen möchte. Die Beziehung zwischen unseren Kindern, die haben wir nicht in der Hand. Das Beste, was wir dafür hin tun können, ist, dass wir Erwartungen loslassen. Deine Kinder müssen sich nicht lieben. Nicht dir zuliebe und nicht welches Idealbild du in deinem Kopf hast. Deine Kinder sind individuelle Menschen, die auf die Welt gekommen sind. Und ja, die Geschwisterbeziehung ist die längste, die durch unser Leben geht. Aber sie müssen sich nicht lieben. Gib ihnen nicht diesen Rucksack. Sie können selber ihre Beziehung gestalten. Und gerade wenn Neurodivergenz eine Rolle spielt, dann ist das manchmal nicht so leicht. Und es ist okay, wenn sie sich nicht lieben. Ja, in der Folge geht es darum, und ich zeige dir, wie ihr ein gutes Miteinander findet, wie das es allen bestmöglichst in der Familie gehen kann. Aber deine Kinder müssen sich nicht lieben. Setz ihnen diesen Rucksack nicht auf. Also Beratung kenne ich ganz häufig, dass eben das Thema ist, der kleine Bruder ist ja schon viel weiter als die große Schwester. Der Kleine gibt viel eher nach. Der kann das schon besser als die Große. Wie sollen wir das denn machen? Gerade wenn sie sich streiten. Und da ist es mir einmal ganz, ganz wichtig, dir zu sagen, es geht immer darum, deine Kinder auch im Geschwisterkonflikt entwicklungsgerecht zu begleiten und nicht altersgerecht. Neurodivergente Kinder brauchen im emotionalen Bereich oft 30% ihres Lebensalters länger, um gerade Regulation und Steuerung zu lernen. Und ja, wenn deine Kinder zum Beispiel 2, 3 Jahre Altersunterschied haben, dann kann es sein, dass das kleinere Kind fitter darin ist. Und dann ist es halt deine Challenge, das in deinem Kopf hinzukriegen. Und ich weiß, ist nicht immer easy peasy, aber das ist unsere Challenge. Es bringt überhaupt nichts und ja, wir schütten Feuer sozusagen ins System, wenn wir sagen, guck mal, dein kleiner Bruder kann das schon. Oder du bist doch der Ältere, du müsst das doch schon können. Lassen wir das sein. Unsere Kinder brauchen eine altersgerechte Begleitung. Und altersgerecht bedeutet eben, gerecht ist nicht immer gleich. Wenn wir versuchen, unsere Kinder, gerade die neurodivergenten Kinder und ein neurotypisches Kind zum Beispiel, gleich zu behandeln, ist das sehr, sehr ungerecht. Ich habe da ein gutes Beispiel von uns. Ich habe Kinder genau in der Pubertät, die sich ordentlich bewegen und viel Sport machen. Ich habe Kinder vor der Pubertät. Und wenn ich jetzt beim Essen ganz gerecht sein wollen würde und jedes Kind eine Pizza bekommen würde, ist doch gerecht. Ich habe 3 Kinder, ich mache 3 Pizzen. Und jedes Kind soll bitte eine Pizza aufessen. Vielleicht würde ein Kind halbwegs glücklich dabei sein und das bekommen, was es braucht. Ich hätte ein Kind, das würde platzen. Und ich habe ein Kind, das würde mich fragen, wann die Vorspeise kommt. Weil eine Pizza niemals das sättigen würde, was es gerade braucht. Und das ist die Kunst und die Annäherung. Wir werden es nie schaffen, gerade wenn Neurodivergenz eine Rolle spielt, dass wir alle Bedürfnisse unserer Kinder erfüllen. Und das ist auch nicht unser Job. Aber das sollte unsere Annäherung sein. Und wenn wir ein neurodivergentes Kind haben, das intensiver fühlt, mehr Regulation braucht, mehr Unterstützung, mehr Führung, an manchen Stellen vielleicht auch mehr Freiheit, dann ist es wichtig, dass wir da eine Annäherung machen. Und dann kann das unterschiedlich sein. Dann kann es unterschiedliche auch Gewohnheiten für Kinder geben, Regelungen. Und wir dürfen diese Haltung entwickeln. Auch wenn dann die Kinder sagen, das ist aber unfair, das XY. Aber das ist unfair. Ich will auch. Und ich so, guck mal, Kind, ich bin hier an deiner Seite. Und wenn du auch willst, dann gucken wir hin, was du willst, was du brauchst. Es geht darum, was du brauchst. Bei deinem Bruder, bei deiner Schwester gucke ich auch, was die brauchen. Mein Ziel ist, zu gucken, was du brauchst. Und das Ziel ist gar nicht so richtig, was die andere Person braucht. Das ist eine Haltung, die ihr in euren Alltag reinbringen dürft. Das ist nicht ein Gespräch und die Kinder haben das verstanden. Auch für unsere Köpfe, aber alle gleich ist einfach nicht gerecht. Denkt an die Pizzen bei uns. Und was hier auch einfach nochmal wichtig ist, wenn wir auf die Neurodivergenz gucken. Also wenn wir jetzt zum Beispiel aus der Beratung und aus dem Coaching, kenne ich das so häufig, habe ich gerade letzte Woche wieder gehört. Mein neurodivergentes Kind wirft mir vor, dass ich unfair wäre und immer das Geschwisterkind bevorzugen würde. Aber mein eigenes Gefühl ist umgekehrt. Es geht viel mehr um das neurodivergente Kind. Und viel öfters muss das neurotypische Kind zurückstecken. Und da ist nochmal wichtig, die Funktionsweise und auch die Neurodivergenz. RS ist ja so eine Funktion, Reaction Sensitivität, Fachwörter. Es ist einfach eine übersteigerte Zurückweisungswahrnehmung. Und das haben viele neurodivergente Kinder. Und da ist es wichtig, das ist die Wahrnehmung von dem Kind. Das ist ein neuronales Ding im Kopf bei vielen neurodivergenten Menschen. Und dann ja, habt ihr beide Recht sozusagen. Und dann geht es da eben nicht um das Recht. Das ist sowieso etwas, was wir bei Geschwisterkonflikten uns nicht unbedingt hilft, wer hat Recht, sondern es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen. Und ja, deine Wahrnehmung ist, dass ich dich oft zurückweise. Es tut mir leid. Ich möchte hier gute Wege finden und ich bin für euch beide zuständig. Lass uns schauen, was du brauchst, wie ich dich unterstützen kann, zum Beispiel das Stopp von deinem kleinen oder großen Bruder zu akzeptieren. Und dass wir da schauen und wenn auch bei uns das Muster sozusagen ist, und das wird häufiger sein, wir werden unsere neurodivergenten Kinder häufiger Stopp sagen, weil sie einfach mehr Schwierigkeiten haben mit der Impulssteuerung. Neurodivergente Kinder, das wissen wir auch aus Studien, ich habe die Zahl auch gerade nicht im Kopf, ich glaube 1200 Mal öfters werden die innerhalb von den ersten 6 Jahren sozusagen gemaßregelt wie neurotypische Kinder. Und das kommt dann an und dann entsteht ganz oft, warum immer ich immer wieder zurück und die sind da wirklich empfindsam. Und das ist ihre Wahrnehmung, und da dürfen wir achtsam sein. Gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass wir den Kindern helfen, Grenzen zu wahren. Wir können dieses Dilemma hier nicht so total lösen, aber wir dürfen eine Sensibilität haben. Und wir dürfen wirklich eine Sensibilität haben dafür, dass es eine schwierige Situation für alle ist. Und dass dieses große Geschwisterkind, was meinem Baby diesen Dino auf den Kopf gehauen hat, jetzt im kleinen Sinne, aber das kommt weiterhin vor. Das Kind kommt gestresst von der Schule, bumm, wird das kleine Geschwisterkind angemeckert. Auch gerade aus dem Coaching ein Beispiel. Und dem auf die Schliche sozusagen auch zu kommen. Was ist dahinter eigentlich? Wenn gerade ein Kind, wahrscheinlich das neurodivergente Kind, öfters piekst und stichelt. Das ist ganz wichtig, dass wir nicht in Täter und Opfer denken. Der hat aber das gemacht. Ich muss mich dann um das Opfer kümmern. Mein neurotypisches Kind ist hier vielleicht das Opfer von dem neurodivergenten Kind. Opfer und Täter bringt uns hier gar nicht weiter. Diese Gedanken setzt auf die Seite. Ein ganz hilfreicher Satz ist, es ist hier beiden Kindern etwas passiert. Der eine schubst, der andere ist geschubst worden. Auch der Schubsende macht es nicht, weil es bösartig ist, sondern weil es gerade keine andere Strategie hat oder so viel in sich hat, was es nicht handeln kann. Und dann braucht es unsere Haltung, wie wenn wir uns vorstellen, dass gerade beide Kinder gleichzeitig hingefallen sind. Und ja, das ist manchmal schwierig und wir wissen nicht genau, wem wir uns zuwenden können. Und vielleicht weiß ich nicht, ob wir sogar beide in den Arm nehmen können. Ich bin da, ich gucke hin. Aber immer wieder in diesem Kopf, beiden Kindern ist etwas passiert. Und gerade wenn diese Dynamik ist, eins piekst immer und wir dann sagen, ach Paul, hör doch auf, schon wieder deinen Bruder zu ärgern. Paul, kannst du es bitte sein lassen, deinen Bruder zu ärgern? Paul, warum jetzt schon wieder? Jetzt gehst du aber bitte. Wenn wir gucken, wie geht es einem Kind, das gerade das Geschwisterkind piekst oder ärgert? Mal, es fühlt sich zurückgesetzt. Es fühlt sich nicht so gesehen. Das kann es sein. Oder es kann auch einfach gestresst vom Kindergarten sein. Es kann gestresst von der Schule sein. Auf jeden Fall fühlt sich's unwohl. Wenn wir ärgern, wenn wir pieksen, ist uns vielleicht langweilig, ist ein Übergang, wir fühlen uns unwohl. Was passiert, wenn wir dann sagen, geh auf in dein Zimmer, hör auf damit, du darfst dann kein Tablet gucken, musst du immer. Dieses Gefühl wird verstärkt. Der innere Stress, der sowieso nicht handelbar ist, der zu diesem Problem führt, wird bestärkt. Also können wir super duper gut diese Spirale anfeuern. Und daher ist es hier so wichtig, eben in die Haltung zu kommen, beiden Kindern ist etwas passiert. In der Coaching haben wir das gerade auch erarbeitet, dass natürlich ist nicht die Lösung, dass wir die neurodivergente Kind dann ärgern lassen. Nee, überhaupt nicht. Aber wie wir begleiten. Und da haben wir eben im Coaching gerade entwickelt, ich sehe, dass die Schule heute anstrengend für dich war. Deine Schwester kann nichts dafür. Ich kümmere mich jetzt mit dir, wie wir mit diesem Stress umgehen können, wie wir da eine Lösung finden können. Und auch an die Schwester dieses Signal, das hat gerade nichts mit dir zu tun. Du bist nicht falsch, du hast nichts falsch gemacht. Das ist einfach der Umgang vom Stress, darf das Kind gerade noch lernen. Also in die Führung rein, da einen Stopp setzen, einordnen und dann zugewandt sich um dieses Kind kümmern, was einfach gerade ungünstige Strategien hat. Es wird nämlich da rauskommen, wenn es einfach bessere Strategien hat. Wenn wir es aber aufs Zimmer schicken oder du bist falsch oder so, dann wird es dadurch keine bessere Strategien bekommen. Also unser Kind braucht bessere Strategien und da unsere Unterstützung und gleichzeitig unsere Führung rein. Und wir dürfen sagen, dieses Verhalten ist hier nicht angebracht. Ohne jetzt große Wut. Wie gesagt, nochmal die Erinnerung, unsere neurodivergenten Kinder brauchen mindestens 30% mehr Zeit für diese ganzen sozial-emotionalen Entwicklungsschritte. Und wenn wir jetzt eben auch auf das neurotypische Kind schauen, dass das häufiger mal mitbekommt, dass das ja auch zurückstecken muss. Aus dem Coaching auch hier, warum darf meine Schwester da mehr? Warum gilt die Regel nicht so sehr für sie? Ja, Menschen sind teilweise unterschiedlich und ich gucke für euch beide. Und mit dir habe ich gemerkt, ist diese Regelung wichtig. Und mit deiner Schwester, die braucht da gerade noch mehr Unterstützung. Und ja, manchmal wäre es schön auch zum Beispiel, wenn ich mehr Zeit hätte oder wenn deine Schwester das schon besser könnte. Dass wir mit den Kindern auch manchmal diese Gefühle halten können. Wir können nicht alles wegmachen. Und manchmal dürfen wir halten. Uns aber auch nicht wegreden. Ja, aber ist so, oder musst du verstehen. Verstehen müssen, die dürfen vorher fühlen. Wir können es manchmal einordnen. Und da dürfen wir tatsächlich dieses Beispiel machen. Neurodivergenz ist eben ja in dem Sozial-Emotionalen oft einfach behinderlich. Sind Dinge erschwert. Und wenn wir jetzt sozusagen sagen, wir hätten ein Geschwisterkind, was im Rollstuhl sitzt und das andere Geschwisterkind ist traurig darüber, dass es nie mit dem Geschwisterkind Fange spielen kann oder rennen kann oder Treppen rennen kann oder dass man vielleicht als Familie auch manche Urlaube nicht so machen kann, weil man immer wieder einen Rollstuhl mitdenken muss. Auch da, ja, das ist so. Und das ist an manchen Stellen traurig. Und das ist schwer. Das dürfen wir manchmal halten und das dürfen wir benennen. Und wir dürfen dann im zweiten Schritt mit dem Kind dann auch nach Lösungen gucken. Kann ich dir helfen, an manchen Stellen Grenzen zu setzen? Wir müssen sehr aufpassen, dass wir dann auch nicht von dem neurotypischen Kind zu oft Kooperation fordern. Siehst du doch, dass deine Schwester oder Bruder oder so. Auch das nicht. Oder wenn wir sehen, dass das neurodivergente Kind dem neurotypischen Kindern wirklich auf die Pelle manchmal rückt und Grenzen nicht einhalten kann, weil er immer mit dem spielen möchte und es sich nur noch zurückzieht. Oder auch andersrum, wenn das neurodivergente Kind, gerade wenn Autismus eine Rolle spielt, nicht so viel Kontakt haben möchte, ist da auch nochmal ganz wichtig, dass wir den Kindern gegenseitig helfen, Grenzen einzuhalten. Die Nähe entsteht, indem Grenzen gewahrt werden. Und das ist total wichtig, dass ihr die Kinder dabei unterstützt, Grenzen zu wahren. Und dann eben Konflikte begleiten, statt da Richter oder Polizist zu sein. Das ist richtig, das ist falsch. Nee, kann ich euch helfen? Braucht ihr Unterstützung? Und ja, neurodivergente Kinder brauchen in der Geschwisterbeziehung mehr Unterstützung. Manchmal heißt es, ja, lass die Kinder die Konflikte alleine lösen, werden sie schon rauskriegen. Meine Erfahrung ist, Geschwisterkonflikte sind ja hohe emotionale Themen und da brauchen sie länger Unterstützung, Führung. Wie gesagt, nicht als Polizist, sondern als, ja, als helfende Hand. Kann ich dich unterstützen? Ich habe da manchmal so ein bisschen dieses Bild, wenn unsere Kinder balancieren. Ja, die Geschwister, wie kriege ich das hin? Wie kann ich einen Konflikt lösen und so balancieren? Und wenn wir merken, die schwanken, bevor sie runterfallen, können wir eine Hand hinreichen und sagen, hey, braucht ihr Unterstützung? Und bei uns in der Familie nennen wir das tatsächlich auch Streitautobahn. Wenn Neurodivergenz bei euch eine Rolle spielt, kennt ihr das vielleicht, dass die Kinder gerade auch rangeln, toben oder was machen und dann ganz plötzlich ziemlich intensiv explodiert und manchmal auch schon ganz schön schnell. Ja, das hat was mit dieser Reizwahrnehmung zu tun. Die sind sehr schnell überreizt und dann macht es Krachbumm, weil die Reizverarbeitung einfach anders ist. Und da ist es total gut, wenn wir langfristig mit den Kindern an ihrer Seite sind und dann zum Beispiel rechtzeitig fragen, passt das gerade noch mit euch? Passt das für dich, Kind? Passt das für dich, Kind? Dass beide sensibilisiert sind für die Grenzen. Und wir haben eben dieses Bild entwickelt der Streitautobahn. Wenn du ganz schnell Autobahn fährst, dann kannst du das Auto kaum noch stoppen. Irgendwann bist du in dieser Dynamik, bing, 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 da explodiert's. Und mit den Kindern immer besser kennenzulernen, wo fängt es an? Die Stimme wird anders. Das andere Kind hört nicht mehr auf Stopp. Und dass man da rechtzeitig aussteigen kann. Und dass wir da rechtzeitig reingehen und fragen. Und ja, ich hatte gerade mit einer Familie entwickelt, da war es tatsächlich so, dass erstmal nach 20 Minuten die gemeinsame Spielzeit wieder zu Ende war, weil die das von der Reizregulation nicht hingekriegt haben. Und da braucht es unsere Führung. Neurodivergente Geschwisterbeziehungen brauchen sehr lange unsere wohlwollende Führung. Denn da ist sozusagen dieses Fass, was immer wieder überläuft, das Problem. Und wir müssen lernen und die Kinder dürfen lernen und wir dürfen sie dabei begleiten, was alles in dieses Fass kommt, dass man das rechtzeitig stoppen kann, bevor dieses Fass eben überläuft und knallt. Überlaufen und knallen. Meltdowns. Unsere neurodivergenten Kinder haben wahrscheinlich Meltdowns und dann haben wir Geschwisterkinder. Das ist auch immer wieder Thema in der Beratung, weil das etwas ist, was uns oft belastet. Was bekommen die Geschwister damit, wenn sie manchmal auch Angreifpunkte sind und wir einfach diese krasse Herausforderung haben, dass wir ein Kind im Meltdown haben und andere Kinder das mitkriegen. Wenn unser Meltdown-Kind im Meltdown ist, in der ersten Phase, und es nichts zerstört oder kaputt macht, ist es sowieso in seinem Meltdown gefangen, dass es uns in diesem Augenblick gar nicht so richtig doll braucht. Und das ist eine gute Möglichkeit, dass wir dann die anderen Kinder, das andere Kind vielleicht in Sicherheit bringen, ihm ein Hörbuch anmachen und sagen, hey, ich kümmere mich drum. Dein Geschwisterkind, dein Bruder, deine Schwester braucht mich gerade. Ich kümmere mich, guck du, hier bist du in Sicherheit. Du weißt, es ist manchmal laut, ich bin da. Dass wir tatsächlich da einmal gucken können, in die Sicherheit zu gehen, dem Kind die Sicherheit zu geben, wir kümmern uns. Natürlich, wenn das große Kind uns jetzt total braucht, weil es haut und schlägt und weiß was ich was und wir nicht diese Möglichkeit haben, ist es zum Beispiel eine Möglichkeit, dass wir das vorbesprechen können. So ein Meltdown kommt ja nicht nur einmalig vor und dann können wir mit unserem neurotypischen Kind, was dann nicht so betroffen ist, sagen, du, wenn das so ist, dann kannst du da das lesen, da kannst du für dich sorgen, wenn es dir zu laut ist, das Kopfhörer. Dass wir sozusagen für das neurotypische Kind sorgen dürfen. Manchmal können wir anbieten, auch im Nachhinein drüber zu sprechen, wie es für das Kind ist. Auch da ist wieder wichtig, nicht so viel drumherum zu erklären, sondern das eben die Gefühle lassen. Und ja, solche Meltdowns sind für alle schwierig und anstrengend. Neulich in der Beratung hatte ich dann die Situation, dass die Eltern dann gesagt haben, das neurotypische Kind fängt jetzt hier an, das neurodivergente Kind zu kopieren und bekommt auch solche Meltdown. Es macht dem nach. Oder dem großen Kind wird dann unterstellt, sozusagen, es führt hier Dinge ein und das kleine Kind macht es nach. Das sind Gedanken, die nicht hilfreich sind. Jedes Kind darf in seinen Gefühlen ernst genommen werden. Und ja, auch die kleineren Kinder können einfach dann, oder ich gehe jetzt von den kleineren Kindern, aber von diesen neurotypischen Kindern kann dann auch einfach mal so reagieren. Das ist auch voll. Und ich sage hier auch an dieser Stelle einmal vermeintlich neurotypischen Kinder, denn wir wissen, Neurodivergenz ist eine genetische Komponente. Und ich habe jetzt schon viele Familien begleitet, wo erstmal ein Kind doll sichtbar war. Und wenn man da dann genau in die Regulation und es ruhiger geworden ist, meldet sich dann gern ein zweites Kind oder ein drittes Kind. Und erstens systemisch ist es erstmal absolut, also das, ich sage immer, ich habe drei Kinder, ein Kind hat immer ein Thema. Das weiß ich schon. Und die wechseln sich da ein bisschen ab und da darf ich mich drauf einlassen. Das ist keine bewusste Geschichte, aber wenn es bei einem brennt, dann nimmt sich ein anderes eher manchmal zurück. Und das ist erstmal normaler Verlauf in der Familie oder ein sehr typischer Verlauf. Und manchmal stellt sich dann aber raus, dass auch Geschwisterkinder neurodivergent sind. Da dürfen wir einfach sensibel sein, weil das hat eine hohe genetische Komponente. Was wir aus der Wissenschaft auch noch wissen, ist, dass Geschwisterbeziehungen eben viele Faktoren beeinflusst. Und ein großer Faktor ist einfach die individuelle Beziehung zu den Eltern, diese individuelle Beziehung. Und das ist das, was wir machen können, was in unserer Hand liegt, dass wir gucken, dass wir zu jedem Kind eine gute Beziehung haben, dass wir unser Kind sehen, so wie es ist. Nicht im Vergleich mit den anderen Kindern, sondern es individuelle Beziehungen sind. Und was dann zwischen den Kindern entsteht, ist ihre Sache. Wir können den Kindern helfen, Grenzen zu setzen. Wir können die Kinder sehen in ihrem individuellen Thema. Wir können einordnen. Und das ist das, was die Kinder von uns brauchen. Und wir brauchen eben diese Offenheit. Alle gleich, jeder das Gleiche, ist nicht gerecht. Für dich möchte ich an dieser Stelle einmal einen Impuls dir mitgeben. Einen Impuls, den du direkt umsetzen kannst. Und ich würde dich dazu einladen, das nächste Mal, wenn deine Kinder in Wallungen sind oder du das Gefühl hast, dass die in Wallungen sind, dass du einen neuen Satz sagst. Kann ich euch helfen? Nicht. Wer war's? Müsst ihr schon wieder. Wir haben hier, unsere Wohnung ist in zwei Stockwerken und oben gab's öfters die Konflikte. Und dann hörte ich das schon so. Und wie ich diese Konflikte begleitet habe, war die Entscheidung, wie ich die Treppe hochgegangen bin. Bin ich die Treppe hochgegangen, dann müsst ihr schon wieder. Und gerade das Neurodivergent, musst du schon wieder. Immer wieder das Gleiche, dann bumm, Platz. Konnte ich diese Treppe hochgehen und mir das als Regulationsmoment nehmen und mir ich genau in dieser Haltung, meine Kinder brauchen hier gerade meine Unterstützung, dann hatten wir die Möglichkeit, konstruktiv in diesem Konflikt zu wachsen. Und habt eben immer wieder im Blick, gibt es gerade eine Umbruchsphase? Gibt es irgendwie Stress bei einem der Kinder? Besonders unsere neurodivergenten Kinder sind besonders übergangssensibel, stresssensibel. Hier der Reminder, wenn Einschulung Thema ist, wenn Einschulung einer dieser Übergänge gerade bei euch ist, hol du dir die Sicherheit. Im August gibt es wieder den Themenabend, trennungssensible Kinder beim Übergang in die Schule begleiten und den Vertiefungsworkshop, wo einfach ganz viel Grundlage, Basic ist, wie du deinem Kind Halt geben kannst, dass ihr einen guten Übergang habt und eine gute Grundschulzeit mit deinem auch eben neurodivergenten Kind. Und ab Herbst gibt es dann wieder mehr Sachen, die nicht nur rund um die Einschulung sind. Gleichzeitig begleite ich gerade genau viele Familien auch im 1:1. Das sind die Themen auch sehr individuell, aber tatsächlich aktuell habe ich keine 1:1 Plätze frei. Daher ab Herbst auch wieder als Gruppe und dann gibt es ziemlich sicher geilen Scheiß. Am Ende von diesen Podcast-Folgen zeige ich ja ganz gerne eine sehr gelingende Situation, wie es rund wird. Und ich könnte dir jetzt hier ein Bild sagen und zeigen, wie zum Beispiel mein Kind, was hier mit dem Dino, wie sich das entwickelt hat. Und ich mag dir sagen, das hat sich wirklich gut entwickelt. Diese dollen Geschwisterkonflikte haben lange mich hier geprägt. Das waren lange meine Achillessehne. Zum Beispiel, ich habe immer gesagt, Geschwisterstreit vor meinem Frühstück oder vorm Duschen, es geht gar nicht, bin ich eben früher aufgestanden, weil eben, da kommen wir wieder drauf, die Kinder brauchen eine gute Begleitung. Wir müssen stehen. Neurodivergente Geschwisterbeziehungen brauchen noch mehr Führung, noch mehr Klarheit. Und wenn wir Konflikte vermeiden und sie einfach laufen lassen, weil wir da jetzt nicht reingrätschen wollen oder so, es explodiert dann viel später. Was ich dir aber hier sagen möchte, ich möchte dir hier kein rosa Bild malen von so harmonischen Geschwistern, wenn wir das jetzt so und so machen. Weil genau das ja der Punkt ist, loslassen. Deine Kinder sind individuelle Menschen und dein Ziel darf es sein, dass sie die Grenzen von der anderen Person wahren, emotional wie auch so und sie dabei unterstützen, aber dass sie sich lieben. Lass diese Erwartung los. Sie dürfen diese Beziehung selber gestalten. Und du darfst die Beziehung zu jedem Kind gestalten, dass sie sich sehen und tatsächlich diesen Rucksack gerecht zu werden. Jedem gleich darfst du hier niedersetzen. Das ist alles individuell. Und ja, verdammter Scheiß, ist es anstrengend. Wir rocken es und es gibt auch viele schöne Momente. Ich wünsche dir schöne Sommertage, schöne Sonne und jo, Grenzen und so, das ist noch was ich tatsächlich hier noch sagen möchte. Lass los von den Erwartungen, dass ihr immer alles als Family zusammen macht. Getrennt geht mit dem einen Kind ins Freibad, das andere Kind eine Fahrradtour. Das ist total okay. Und das wird euer Miteinander entlasten. Weniger ist mehr, ist ganz oft für neurodivergente Familien ein wichtiger Schlüssel. Und auch hier